So, letzte Runde. Ich gehe nach diesen beiden Gebeten getröstet da hinein, weil ich sehe, dass wenigstens die gebetet haben, den Kolosserbrief schon verstanden haben. Dann kann jetzt gar nicht mehr so viel schief gehen. Herr Dr. Meyer-Gerber, wenn ich Sie so sehe, und vorhin habe ich den Manfred gesehen, also ich will nur noch mal sagen, mir wird es ganz flau, so in, dass ich hier sein kann. Mir kommt so ähnlich vor, der Bruce Larson, ist der hier ein Begriff? War früher mal ein Schriftsteller in Amerika, hat in Deutschland publiziert, hat mal erzählt, er wurde seltsamerweise nie eingeladen zu wirklich bedeutenden Predigtstätten, obwohl er immer der Eindruck war, er wäre längst fällig gewesen. Und eines Tages kam also doch eine Einladung zu einer ziemlich renommierten Ausbildungsstätte. Er sollte dort die Festpredigt halten zum Jahres- oder zum Abgang einer Klasse. Und dann ging er ans Mikrofon und dann konnte er sich also eine Bemerkung doch nicht verkneifen und hat die Verantwortlichen gefragt, also wie es denn nun käme eigentlich, dass sie ihn einladen, hier zu sprechen in dieser heiligen Halle und so. Und dann stand der Sprecher der Studenten auf und hat Folgendes gesagt, also Herr Larson, lieber Bruder Larson, das ist so, wir denken von uns als kommende Abgänger und Prediger und Pastoren, dass wir wahrscheinlich alle nur ziemlich mittelmäßig begabt sind und dass wir es nicht zu größeren, bedeutenden Aufgaben und Diensten bringen werden im Reich Gottes. Und da dachten wir, da wollen wir zu unserer Abschlussversammlung auch einen einladen, der es zu nichts gebracht hat. Also okay.
So war es bei uns
nicht. Ja, ich habe eigentlich auch bloß einen Joke gebraucht, um einsteigen zu können. So, ich mache noch mal eine kleine Wiederholung und Zusammenfassung dessen, was war, und komme dann in einen Schlussteil. Der christliche Glaube verlangt nach kompetenten Vertretern seiner Sache. Diesen Satz habe ich mehrfach gesagt. Kompetent heißt, ich bin oder jemand ist zuständig für etwas. Es kann einer bestehen mit etwas, was er vertritt. Und die Frage, worin ein Christ auf jeden Fall bestehen muss, heißt, also er muss zur Frage etwas sagen können, wer ist das denn jetzt eigentlich, der Christus? Der Jesus Christus, wer ist das eigentlich? Und er muss auch etwas sagen können, und zwar um seines eigenen Lebens willen, wie steht Gott zu mir? Und das Anliegen des Kolosserbriefs ist es, in der Auseinandersetzung mit der Zeit, in der die Christen damals gelebt haben und die Christen danach, da sollen sich die Kolosser im Glauben an Christus kompetent erweisen, sollen sagen können, warum sie was glauben und wie sie stehen. Und dann habe ich kurz skizziert, um welche Auseinandersetzungen es damals gegangen ist, die Kulte, die Religionen, die Meinungen und dann auch die Frage, und woher wusste Paulus jetzt von all dem? Er war doch noch gar nie in Kolosse. Und dann so diese Schilderung, dass das eben der Epaphras gewesen ist, der hat ihm da immer die Bude eingelaufen. Paulus wurde immer wieder mal auf Eis gelegt von Gott, in ein Konzentrationslager, wenn das Wort jetzt nicht anrüchig wäre, also dass er sich dann wieder auf eine neue Herausforderung konzentrieren kann. Dann kamen die Besuchsstunden des Epaphras. Und um welches Problem ging es nun in Kolosse? Antwort, wofür ist Christus denn eigentlich nun zuständig? Wie weit reicht das Herrschaftsgebiet des Christus? Wie weit ist Christus denn nun eigentlich kompetent für die Welt? Nur für Vergebung? Was ist mit den anderen Gebieten, die nicht direkt mit Sünde zu tun haben? Muss man auf diesen Gebieten immer erst warten, bis Sünde passiert, damit dann Christus wieder eingreifen kann? Oder wie ist das eigentlich? Und dann erzählt Epaphras von Leuten, die beim letzten Gemeindeabend oder so ähnlich gesagt haben, nur Christus, das reicht nicht, man müsse auch die Mächte beachten. Und daraus folgend, man müsse sich zu diesen Mächten auch irgendwie richtig verhalten jetzt. Also man müsse Tage einhalten, bestimmtes Essen halten, Feiertage, Getränke und so weiter. Und Epaphras fragt Paulus, stimmt das denn? Und da greift Paulus zum Wachsgriffel und schreibt den Kolosserbrief. Und schon an der Art, wie er schreibt, energisch nämlich, bemerkt man, das ist also jetzt nicht so ein Frühlingsgedicht, was jetzt da kommt, so nach der Art, füllest wieder Busch und Tal, still mit Nebelglanz, füllest endlich auch einmal meine Seele ganz. War wohl nicht so toll, aber ist von Goethe. Ja.
Auch nicht immer gute Stunden.
Sondern was Paulus jetzt schreibt, das ist also eine Streit- und Kampfschrift. Und ein Flugblatt dazu. Und was gilt es zu klären? Was stellt Paulus klar? Was habe ich bis jetzt gesagt? Erstens, um das Evangelium muss auch mal gekämpft werden. 1,29. Wachsende Erkenntnis Gottes ist nötig. 1,11. Grundbedingung ist, wir müssen wissen, was wir haben. Wir Christen müssen wissen, was wir haben. Und packen wir die Sache nie richtig an. 1,12 und 13. Wir müssen klar sehen, wer Jesus ist und was seine Kompetenz ist. 1,15 bis 20. Er ist das Ebenbild Gottes. Durch ihn ist alles geschaffen. In ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. Alles besteht durch ihn. Er ist vor allem anderen. Und in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und wenn jedes Wort wahr war, die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist, dann jetzt seit Golgatha und Himmelfahrt ganz bestimmt. Fünftens, aber es ist ein Kampf, bis dies verstanden ist und bis ein Herz dies glaubt. Kapitel 2, Vers 1. Und dann sechstens, gebt Acht, dass ihr nicht belabert und schwindlig geschwätzt und verschaukelt werden, sagt Paulus, dass euch niemand den Nasenring des Sklaven anlegt und dass ihr nicht vorgeführt werdet wie die Tanzbären in dieser Welt, indem man euch die Ohren voll labert mit Dingen, die aber nicht den Christus meinen. Was folgt daraus, dass dem Christus alles gehört, dass er in allem und für alles die Nummer eins ist? Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allen Dingen den Vorrang habe. Die Antwort heißt, ich brauche mich, wenn die Dinge so sind, dann brauche ich mich vor der Welt und was darinnen ist, nicht mehr zu fürchten. Ich werde mich zwar fürchten, aber nötig ist es nicht mehr. Auf jeden Fall brauche ich mich nicht mehr vor der Welt so zu fürchten, als hätte die Welt Macht, mit meinem Glauben, mit meinem Herrn, so zu spielen, dass er mir die Zugehörigkeit zu ihm nimmt. Und ein Christ muss sich auch nicht fürchten vor Ansteckungen in dieser Welt. Er darf die Schönheit dieser Welt sehen und kann ohne Furcht sein. Stichwort Wein und Spiel war vorher. Dass man aus allem einen Missbrauch machen kann, das ist wohl auch wahr, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Es gibt auch Autofahrer, die landen tatsächlich nicht am Baum. Und man darf nicht aus dem Autofahren machen, dass er in jedem Fall am Baum landet und dass der Christ deshalb besser das Auto fahren lassen sollte. Und so kann der Christ diese Welt angehen. Diese Welt gehört nämlich ihm, seinem Herrn. Und darum werde ich in dieser Welt auch überall auf ihn, meinen Herrn, treffen können. Es ist seine Welt und die ganze Wirklichkeit dieser Welt gehört auch ihm. Und Paulus will den Kolossern die Angst nehmen, als gäbe es in dieser Welt Mächte und Kräfte und Einflüsse und Gedanken, die dem Glauben eines Christen und seiner Beziehung zu Jesus noch einmal so gefährlich werden können, dass man sich dagegen absichern kann. Natürlich, da könnte ich jetzt in Klammern noch manches dazu sagen, was es da nun an so Gelände gibt, wo man ja nicht alles ausprobiert haben muss, ist ja schon klar. Aber der Gedanke, der dagegen steht, ist, wenn ich einem Herrn gehöre, dem der ganze Kosmos gehört, der mit seiner Erlösung, die er auf Golgatha durchgesetzt hat, als wir noch Feinde waren, wenn dieser Herr ist, wer will gegen diesen Herrn anstänkern? Nein und nochmals nein. Ein Christ darf leben in einem grundsätzlichen und umfassenden Vertrauen zum Vater und was vom Vater kommt oder seinem Sohn, dem darf er auch vertrauen. Und darum bewegt sich ein Christ auch ohne Angst in der Schöpfung seines Herrn, ohne Furcht. Also es gibt wenigstens genug Mediziner und Psychologen, die sagen, Viele Krankheiten, die wir in unserer Gesellschaft zurzeit haben, die rühren auch daher, dass ein Mensch jahrelang in Ängsten zugebracht hat. In Ängsten vor Menschen, auch in Ängsten vor sich selbst, bei Christen auch in Ängsten zu sündigen oder in Ängsten vor der Sünde. Und es gibt da Menschen, die haben nie ein rechtes Urvertrauen gewonnen, wie Christen es gewinnen können. Demgegenüber darf verkündigt werden, ein Christ darf wissen, ich kann durch dieses Leben aufrecht gehen, nicht weil ich alles richtig mache, sondern weil ich gerecht gemacht werde, weil ich einen habe, der mich gerecht macht, und zwar selbst wenn ich gar nichts richtig gemacht hätte. Ich will ja gar nicht sündigen, aber wenn ich falle, so soll ich als Christ wissen und üben, ich bin auch nicht verpflichtet, liegen zu bleiben, nur weil ich jetzt gesündigt habe. Sondern dann stehe ich wieder auf, weil der Vater mir in Christus ein Recht dazu gibt. Und dieses Urvertrauen, er bringt mich wieder zurecht, die höchste Instanz, die es gibt, bringt mein Leben wieder zurecht. Dieses Urvertrauen zum Leben ist zum ersten Mal in der Geschichte den Christen gegeben worden. Uns ist das gegeben worden. Und dann wollen wir uns gemeinsam dagegen wehren, wenn daraus noch einmal Ängstlichkeit und Flucht gemacht wird. Die Botschaft des Paulus: Wenn ich versöhnt bin mit Gott, darf ich entdecken, dass die ganze Welt ihm gehört und Ausdruck seiner Herrlichkeit ist. Sogar wir haben eine Herrlichkeit. Das denken wir ja normal nicht. Aber sogar wir haben eine Herrlichkeit. Das kommt wenigstens dreimal in der Heiligen Schrift vor, dass er uns eine Herrlichkeit schon gegeben hat. Wenn jemand das Tagebuch von Henry Nouwen kennt, das ist dieser niederländische, amerikanische Psychologe und Theologe, der viele geistliche Bücher geschrieben hat, der kam ja vor über 20 Jahren mal zur großen Krise seines Lebens. Ich flechte das mal so schnell ein. Mir hat der schon immer gut gefallen, weil der so interessante Titel gehabt hat. Der hat Bücher geschrieben, die waren vom Titel immer schon so anmachend. Da ging der Geldbeutel schon fast von alleine auf. Und dann habe ich aber manche dieser Bücher gelesen und war immer wieder unzufrieden. So als schreibe dieser Mann über irgendwas und hinterlässt mich dann in einer Unruhe. Wie wenn es irgendwie nicht ganz stimmt, was er sagt. Aber ich konnte das gar nicht begründen. Ich habe dann lang gedacht, vielleicht ist das so meine ausgesprochen evangelische Prägung und ich suche jetzt da, weil er Katholik ist, irgendwas so heimlich oder so, was weiß ich, was da an Gemeinheiten alles in mir steckt. Und dann kam sein Tagebuch. Und in diesem Tagebuch, da erzählt er dann, was er schon Jahre in sich getragen hat. Wie er ständig bemüht war, nur ja nicht aus der Beachtung der Leute zu fallen. Wie ihn ständig irgendwas am Handeln gehalten hat, wie er ein Leben gebaut hat, das immer wieder mal richtige geistliche Erkenntnisse hatte und zwar ganz faul und hohl drunter. Wie er immer geklagt hat über die viele Arbeit und hat aber im Heimlichen schon gewusst, wenn auch nur einmal der Briefkasten leer wäre oder wenn er nicht mehr angerufen wird und nicht mehr eingeladen wird, dann dreht er hohl. Und dann hat er einen mutigen Entschluss gefasst damals. Er hat beschlossen, für 7 Monate wegzugehen aus seiner Arbeit. Und ist dann weggegangen, ist in ein Trappistenkloster in Amerika eingetreten für 7 Monate, weil dort ein berühmter Leiter war, ein berühmter Prior, und hat dort nochmal versucht, das Leben mit dem Christus zu lernen. Und eine seiner ersten Dinge, die er zu verkraften hatte, war, dass der Prior, der Abt Eudes, ihm eine Übung für eine erste Stille gegeben hat. Er hat ihm einen Satz gegeben, zu denken: Denken Sie bitte mal, ich bin die Herrlichkeit Gottes. Ich bin die Herrlichkeit Gottes. Also ich musste auch zuerst mal nachgucken, ob sowas in der Heiligen Schrift überhaupt legitimiert ist. Sollte Gott mich so ansehen? Sollte ich so schön sein in Gottes Augen? Sollte Gott so gut von mir denken? Sollte er von seinem Kind solch eine hervorragende Meinung haben? Sollte das wirklich stimmen? Als ich es gelesen habe, war es für mich selber der glatte Widerspruch zu meiner eigenen Prägung. Und ich habe heute noch Schwierigkeiten. Ich übe mich allerdings darin, unter die Augen Gottes zu treten und mir vorzustellen, wie er mich ansieht. Das ist übrigens eine sehr, sehr alte Empfehlung, dass Christen das so machen sollen, bevor sie ihre frommen Übungen machen. Hat einer mal gesagt, sollen sie 1-2 Schritte vor dem Platz, wo sie ihre Bibel lesen oder sowas, stehen bleiben, sich unter die Augen Gottes stellen und erwägen, wie Gott mich ansieht. Und darunter liegt natürlich die Meinung, der Gott, der mich ansieht, der hat mir nach dem Epheserbrief ein Ansehen gegeben. Ich stehe in seinem Ansehen. Sein Ansehen macht mich hell und klar. Dieser Gott liebt Menschen, damit auch mich. Ein Thema, bei dem man bleiben könnte. Die Botschaft des Paulus: Wenn ich versöhnt bin mit Gott, darf ich entdecken, dass die ganze Welt ihm gehört und Ausdruck seiner Herrlichkeit ist. Das erkennt seltsamerweise aber nur der Versöhnte. Nicht wer die Schöpfung betrachtet, erkennt den Versöhner, sondern wer aus der Versöhnung lebt, erkennt das Geheimnis der Schöpfung und dass die Schöpfung ihm gehört. Aber dass ich mich dann auch in seiner Schöpfung bewege und keine Angst haben muss. Und darum ist für uns dies zu lernen und zu üben, bis es sitzt. Wir sollen nicht trennen, was zusammengehört. Das sollen wir nicht tun. Wir sollen Ehen nicht trennen. Das ist das Nächstliegende. Aber wir sollen auch Gemeinden nicht trennen. Und wären die Motive noch so steil. Und Gott und seine Welt sollen wir allerdings auch nicht trennen. Es geht nicht gut, wenn wir sagen, hier ist Gott und da ist die Welt. Und wer sich zu Gott hält, der muss folglich gegen die Welt sein. So kriegt man eine feindliche Einstellung zu dieser Welt. Damit aber auch zu allem, was dieser Welt eben auch angehört, es seien Menschen oder zum Beispiel auch mein Leib, mein Körper. Und wenn alles voller Feinde ist, muss ich mich natürlich sichern. Dann fängt das an mit diesem Einigeln und Einbunkern und in Sicherheit bringen und die Zugbrücke hochziehen und eine Burgmentalität pflegen und vom sicheren Turm auf alles schießen, was sich außerhalb dieser Burg befindet. Jede Menge Berührungsängste werden frei. So. Und ob das alles, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, aus dem Evangelium legitim hergeleitet werden darf, eben doch Berührungsängste zu haben, eben doch absichern, eben doch überall die Feinde sehen und vor allem Angst haben, ob das aus dem Evangelium abgeleitet werden darf, das prüft bitte jetzt mal am Kolosserbrief. Ich sage hier Sachen, die unter Umständen verhindern können, dass ich je noch einmal hierher komme. No risk, no fun. Aber ich komme selber aus einem Umfeld, in dem man die Grenzen und die Mauern sehr eng gezogen hat. Ich weiß, wie das ist, auch aus den eigenen Reihen den Widerspruch derer zu haben, die ja nun auch Schwestern und Brüder sind und die es gut meinen. Aber ich weiß auch, dass um des Evangeliums willen es gewagt werden kann, Angst abzubauen. Und da muss man dann manchmal auch das ein oder andere Thema einfach mal riskieren. Also sage ich mal noch so ein Thema, das mit den Absicherungen. Es passt zu meinem Leben zum Beispiel einfach nicht mehr, dass ich so lax umgehe mit denen, die einen etwas anderen Glauben und eine andere Ausprägung haben in ihrem Glauben als ich. Ich war diesbezüglich früher ein keckes Bürschchen. Aber ich kann mich über manches auch nur schämen. Wie selbstverständlich habe ich das übernommen, dass die konfessionellen Grenzen gleichzeitig wie Feindesland zu behandeln sind. Ich habe von einem Kollegen mal gehört, der hat erzählt, ein Mann aus einer frommen Gegend ist nach Rom gefahren. Also das war eine sehr fromme Gegend. Siegerland. So, sehr fromm. Und dann ist einer aus dieser Gegend nach Rom gefahren. Als er das in seiner Gemeinde so beiläufig erzählt hat, hat ihm einer der Brüder gesagt, was willst du? Nach Rom? Ja, in den Vatikan, hat er gesagt. Oh, aber da ist doch der Papst. Ja, hat der Bruder gesagt, klar, ich hoffe, ich treffe ihn, ich will ihn mal anfassen. Dann hat der bedenkenvolle Bruder gesagt, aber gib Acht, ich hoffe nur, du wirst dort nicht angesteckt und katholisch. Ich frage nur, was ist das eigentlich? Ist das folgerichtige Verhalten dessen, der weiß, wer der Herr im Land ist? Von welchem Herrn ich meinen Glauben geschenkt bekommen habe? Wer dieser Herr ist, der für mich betet, dass mein Glaube nicht aufhöre und der meinen Glauben erhalten wird? Oder sind das einfach nur Ängste, Berührungsängste, meineswegen auf jeden Fall Ängste, die aber nicht aus dem Herzen eines Versöhnten kommen, wenigstens nicht aus dem Herzen eines Versöhnten, der von einem großen Herrn gepflegt wird? Ist das nicht auch die Ausflucht eines vielleicht frühzeitig eng gewordenen Herzens? Um das mal ganz klar zu sagen, aber ich bin als Protestant aus sehr triftigen und gewachsenen Gründen an verschiedenen Stellen mit der katholischen Kirche nicht einig. Ich kann diese Stellen jederzeit beziffern. Ich bin mit meiner eigenen, der evangelischen Kirche, übrigens an gewissen Stellen auch nicht einig. Und mit einer ganzen Reihe von pietistischen Ausprägungen, weil ich daher komme, bin ich auch nicht einig. Und ebenso könnte es mir durchaus gelingen, bei den Baptisten oder bei den Methodisten ein Haar in der Suppe zu finden. Und die sogenannten freien Christen jedweder Art, die Freiheit und die Schönheit des Evangeliums in immer kleinere Gefäße schütten, bis sie endlich die reine Gemeinde herausdestilliert haben, die jagen mir auch manche kalten Schauer über den Rücken. Meine Güte, was gibt's in dieser Welt anscheinend nicht für mannigfache Gelegenheiten, mit den falschen Leuten umzugehen? Aber das will ich mir von manchem unserer Väter auch sagen lassen. Ganz viele Trennungen, auch konfessionelle Aufsplitterungen in dieser Welt, die hatten auch mit Geschichte zu tun, mit Leid, mit Verkennung, mit Sünde. So manches auf dieser Welt ist auseinandergegangen, das war nicht die hohe Theologie, das war Ehrenkäsigkeit, das war Rechthaberei. Und wenn man damit rechnet, muss einem doch irgendwann auch der Gedanke kommen, vielleicht kann man manches auch wieder zurückführen. Ich habe voriges Jahr gehört von neuen Spaltungen in Russland, in der baptistischen Kirche. Da hat sich eine Gruppe abgespalten, die der Meinung war, dass die biblisch richtige Taufe nur in fließendem Wasser geschehen darf. Tja. Davon hat sich dann nochmal eine Gruppe abgespalten, weil eine Uneinigkeit entstand, ob man nun zur Strömungsrichtung des Flusses mit dem Brust oder mit dem Rücken, mit der Brust oder mit dem Rücken stehen muss. Ist kein Witz. Da hört es doch auf, oder? Also das zu den Trennungen und dass man nicht über die Ränder auch hinwegsehen kann und auch freuen kann, dass sich im Namen Jesu Allianzen bildet, das will ich mir nicht mehr nehmen lassen. Die Arbeit der Allianz, in der wir beide sind, ist dafür ein Beispiel für solch gewagte Durchbrüche des Vertrauens. Da gehört zwar jeder in seine Gemeinde und das soll ja auch so sein und auch so bleiben, aber eines Tages haben da welche gesagt bei der Allianz, es muss doch aus der Versöhnung heraus auch mal eine Sicht erwachsen dafür, dass dieser gegenwärtige Herr, der so viel erkauft hat in dieser Welt, dass dieser gegenwärtige Herr sein Werk womöglich auch in den Reihen der anderen hat. Und wenn man das denken kann, dann fällt auch die Feindseligkeit. Und wenn diese Welt ihm gehört, diesem Herrn, und seine Gemeinde auch, dann wollen wir auch immer um unseres Herrn willen Wege zueinander suchen. Meine ich wenigstens. Noch etwas zur Verkrampfung und Ängstlichkeit. Ich frage nur mal, es sind jetzt nur Fragen, die ich stelle, weil sich auch bei den besten und treuesten Christen manchmal diese Verkrampfungen und Ängstlichkeiten doch wie zwangsläufig einstellen. Kann es sein, dass aus solchen Ängsten und Absicherungen manchmal dunkle Dinge folgen? Negative Einstellungen zum Beispiel, dunkles, zwanghaftes Denken, das dann die Gefahr und das Unheil manchmal förmlich anzieht. Ich meine, wenn man vor allem Angst hat, man könnte sich irgendwo infizieren oder könnte irgendwo fallen. Ist das manchmal auch so, wie bei Menschen, die krampfhaft Fehler vermeiden wollen und die sie dann gerade doch machen, gerade die Fehler, die sie vermeiden wollen? Gibt es manchmal vor lauter Absicherungsverhalten manchmal auch sowas wie eine Negativprogrammierung, auch auf christlichem Gebiet? Man will den Fehler nicht und jetzt macht man ihn gerade? Fällt mir noch ein nettes Beispiel ein. Im Süddeutschen Rundfunk gab es eine neue Sprecherin. Die sollte zum ersten Mal die Ansage machen. Und sie war schrecklich aufgeregt. Sie ging im Flur draußen auf und ab und hat ihre Ansage geübt. Sie sollte nämlich ansagen, meine Damen und Herren, Sie hören jetzt die Nussknacker-Suite von Peter Tschaikowski. Und dann hat das sein Kollege gesehen, wie sie da doch etwas aufgeregt da hin und her trippelt und so, und hat sich ihrer angenommen. Und Kollegen dort, wie anderswo auch, sind manchmal auch etwas gemein. Und dann hat er gesagt, was musst du denn sagen? Oh, ich muss sagen, meine Damen und Herren, Sie hören die Nussknacker-Suite von Peter Tschaikowski. Oh, hat der Kollege gesagt, ist ein schwerer Text. Da, ich kannte mal einen, der hat aus Versehen gesagt, die Nussknacker-Suite. Und da ist der jungen Ansagerin ist ja ganz furchtbar der Schrecken rein. Und dann hat sie so mit Leuchtmarker und so Pfeile und Unterstreichungen und so. Und dann kam also die Ansage. Sie sitzt vor der Scheibe am Mikrofon und sie sagt, meine Damen und Herren, Sie hören jetzt die Nussknacker-Suite. Und dann macht sie ein triumphierendes Zeichen durch die Scheibe. Sie hat bestanden, Sie hören jetzt die Nussknacker-Suite von Peter Tschaikowski. Dann hat sie es also doch erwischt in der Negativprogrammierung. Ich frage nur mal, wie ist das zu verstehen, dass manche christlichen Jugendlichen eines Tages genau in dem Lager gelandet sind, vor dem ihre Eltern sie dauernd bewahren wollten? Wie ist das zu verstehen? Die Eltern hatten Angst und wollten die Kinder schützen. Und eines Tages haben die Kinder gesagt, jetzt will ich genau das selber wissen, wovor die Eltern dauernd gewarnt haben. Kann es sein, dass das von den Eltern gut gemeint war, aber dass sie vielleicht auch hätten noch ein bisschen kecker, glaubender denken können? Ich frage nur mal, oh, ich habe selber Kinder in dem Alter. Ob wir das nicht üben sollten, wenn Angst kommt, dass wir dann fragen, woher kommt das jetzt eigentlich, das mit der Angst? Habe ich mich wieder eingeigelt? Ziehe ich jetzt gerade eben wieder die Zugbrücke hoch? Und nun bin ich mein eigener Gefangener und muss alles verteufeln, was anders ist als ich? Diese Welt hat einen Herrn. Das ist eine Folgerung aus dem Kolosserbrief. Diese Welt hat einen Herrn, und wenn diese Welt noch so gottlos wäre, und dieser Herr hat seine Welt lieb. Ich weiß, ich treib's wieder auf die Spitze hier mit meinen Äußerungen. Aber für diese geliebte Welt hat er seinen Sohn gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben, nicht weil ihm die Welt ein Graus war in ihrer Gottlosigkeit, sondern weil er sie geliebt hat. Und darum hat er diese Welt auch nicht aufgegeben. Man gibt doch nicht was auf, was man liebt. Und darum geben wir sie auch nicht auf, wir Christen. Und darum bringen wir ihr den Christus, denn so hat der Vater das auch gemacht. Der Ausdruck der Liebe des Vaters zur Welt war nicht der Beifall zur Welt, sondern Christus für die Welt. Gott hat aber auch nicht über die Welt hergezogen. Er hat sie nicht madig gemacht, sondern er hat das Kreuz darauf gestellt. Und das ist das Liebeszeichen, das zu ihm gehört. Und nun kann er erst recht nicht anders, dieser Gott. Er liebt in Christus diese Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Diese Haltung geht's. So verstehe ich im Übrigen auch 1. Johannes 2,15. Man könnte mich ja jetzt leicht kontern und sagen, also was du da alles sagst und sowas, da kann man ja auf die Welt ganz unerschrocken zugehen. Da könnte man sie ja förmlich lieb gewinnen. Steht nicht auch in der Heiligen Schrift, habt nicht lieb die Welt. Die Welt in sich, die Welt in ihrer in sich Gekehrtheit, in ihrer Gottabgewandtheit, die Welt, die Gott wegläuft, die soll nicht Gegenstand unserer Verehrung sein. Keine Frage. Aber als Welt, die dem Gekreuzigten gehört, ist sie sogar von Gott geliebt. Warum dann nicht auch von uns? Also wir lieben nicht einen Mörder, weil ein Mörder ein toller Kerl ist. Aber in Christus wird selbst ein Mörder zum möglichen Landeplatz der Liebe Gottes und der Gnade. Und darum können auch wir mit einem Mörder anders umgehen. Und wenn ein Mörder den Weg in den Himmel nicht eher findet, bis ihn ein Christ liebt, soll ihm dann dieser Weg versperrt bleiben? Und diese Welt hat nun in Christus einen Herrn, sagt Paulus. Und nun hofft diese Welt auf die Gemeinde. Ich weiß, das ist auch eine gewagte Formulierung. Aber ich sage es mal so. Nun hofft diese Welt auf das Neue, das nur noch durch die Gottesbekannten, wie Bengel das sagt, kommen kann. Denn alle anderen Rezepte und Ideen und Revolutionen sind ja verbraucht. Und da gibt es manchmal seltsame Aufbrüche, die passieren. Die ahnt man noch gar nicht. Das könnte nur stärker werden. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich vor einigen Jahren mal gebeten wurde, einen Toten aufzuerwecken. Ich habe das noch relativ selten gemacht, sage ich euch. Da rief im Krankenhaus der Chefarzt an und sagte, wir haben hier einen Mann, der ist klinisch tot. Den reanimieren wir seit einer halben Stunde durch Elektroschocks. Die Angehörigen haben uns verboten, die Schocks abzustellen, bis sie da sind. Bis ich da bin? Ich bin dann ins Krankenhaus gefahren. Die versammelte Ärzte-Elite von allen Stationen war da. Die haben irgendwas erwartet. Ich bin natürlich auch mit dieser Situation nicht rechtfertig geworden, muss ich schon sagen. Ich habe noch nie einen Toten auferweckt. Und ich stand hilflos an diesem Bett. Und ich habe ein Gebet gesprochen, dass Gott es tun könne jetzt. Und dann haben sie die Apparate abgestellt und dann war er endgültig tot. Was mir in Erinnerung geblieben ist, war natürlich meine eigene Ohnmacht. Ich hätte mir gewünscht, einer zu sein wie Paulus. Ich hätte mir gewünscht, einer zu sein wie Elia oder Elisa, wer war das? Ja, der sich auf die Tote legt und dann kommt das Leben zurück. Aber ich habe es nicht gewagt. Nur die Hoffnung, die da aufgewacht ist, das gibt mir zu denken. Und darum sage ich, die Welt hofft auf die Gemeinde vielleicht mehr, als sie das weiß. Sie hofft auf uns, ob bei uns noch etwas ist vom Aroma des Lebens. Mein Zitat von Thielicke zu gebrauchen. Ob da noch etwas ist, wenigstens an einer Stelle, was nach Leben und Zukunft riecht. Der alte Merksatz. Warum kommen Leute, die über Jahr und Tag in keiner frommen Veranstaltung gewesen sind? Das ist doch die Mehrheit unseres Volkes. Warum kommen die in den letzten Jahren vereinzelt wieder zu christlichen Versammlungen? Antwort. Weil einer sehen will, ob da einer ist, da vorne zum Beispiel, bei dem der redet und predigt, ob da einer ist, der in einer Welt voller Probleme einen Herrn kennt, der größer ist als alle Probleme. Das wollen sie noch mal testen. Dann liegt aber auch alles daran, dass man in dieser Versammlung diesen Herrn finden kann. Und noch davor liegt alles daran, dass der da vorne ist und die da sind, diesen Herrn kennen, der stärker ist als die Sünde und der Tod und der Teufel. Daran liegt's. Und dass die Christen dann eben auch Dinge tun, die sind outstanding. Die sind hervorragend und herausragend. Die sind nicht nur das, was alle Menschen sonst aufmachen. Das hat im Konflikt in Nordirland zwischen Protestanten und Katholiken damals einen Schub gegeben, als eine kleine Gruppe vom YMCA, vom CVJM in Belfast beschlossen hat, wir bauen ein kleines Gemeindezentrum als Begegnungsstätte, genau auf die Grenze zwischen Katholiken und Protestanten, da wo sie sich gegenseitig in die Luft jagen. Wir wagen das und gehen da hinein und weichen nicht mehr um unseres Herrn willen, denn unserem Herrn gehört auch Nordirland und die Menschen, die da sind und in den Himmel sollen sie und sich nicht umbringen. Und das Zeichen der Versöhnung, das leben wir jetzt. Von Christen kann um ihres Herrn willen etwas Heilendes ausgehen, etwas Versöhnendes und Tröstliches, etwas Mutmachendes und Frohmachendes. Und in der Nähe eines Christen ist es im Normalfall leichter zu glauben, auch leichter zu hoffen, auch leichter zu beichten. Und das Lachen, glaube ich, kann man da auch wieder lernen. Und jetzt komme ich in die Landekurve. Jetzt sage ich zum Schluss noch ein paar wenige Folgerungen aus dem Alm. Jetzt haben wir 7:45. Haben wir noch ein bisschen?
Essen mehr heute.
Ja? Esst ihr bloß dreimal hier?
Dreimal.
Jetzt erfülle ich mir noch einen Wunsch, das kommt jetzt daher, ich bin noch mal drauf gestoßen worden, als ich vorhin gekommen bin, hast du gerade diese Stelle vorgelesen. Das war mir jetzt wie so ein inneres grünes Licht, da noch mal drauf zuzugehen, aus dem Kolosserbrief unter den Folgerungen jetzt etwas zu sagen, was ich von Herzen gerne sage. Da kann man mich auch nachts wecken und dann rede ich da auch noch mal gern drüber. Wenn ihr jetzt mitlesen wollt, ich zitiere jetzt aus dem Kolosserbrief Kapitel 3 folgende Verse. Das ist nicht alles, was im Kolosserbrief steht, aber es ist etwas Schönes. Was machen wir denn jetzt unter der großen Vorgabe? Wir haben einen großen Herrn, der hat die Sache im Griff. Dann sagt Paulus dort so: So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Langmut heißt da manchmal auch. Langmut, das ist so die Kraft, einen Gegner zu ertragen. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ich will da drei Stichworte herausgreifen und das dann also jetzt zum Abschluss sagen. Und das erste Stichwort, das soll sein, das mit der Erwählung. Zunächst mal, es heißt hier, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes. Zieht an. Man kann aus diesen Formulierungen ein wunderschönes Thema machen. Also man kann übers Anziehen sprechen. Man kann über Mode sprechen. Welche eine Mode steht Christen gut? Was macht Christen anziehend von ihrer ganzen Art? Und das ist allemal lohnend, darüber nachzudenken. In Amerika hat es eine Gemeinde gegeben, die kam nicht mehr vorwärts in ihrem normalen Gemeindeverhalten. Bis sie eines Tages auf den Punkt kamen, einmal ganz elementare Fragen zu stellen. Erste Frage, was ist eigentlich einladend bei uns? Und zweite Frage, was ist eigentlich ausladend bei uns? Und dann kam der Beschluss, alles was ausladend ist, das schaffen wir bei uns ab. Und alles, was einladend ist, das stärken wir. Da kam dann im Übrigen unter anderem heraus, dass der leitende Pastor ausladend wirkt. Das musste er sich sagen lassen. Er hatte eine ausladend wirkende Persönlichkeit. Er hatte übrigens auch Kleidung, die nicht einladend, sondern eher ausladend wirkte. Daraufhin hat er auch seine Kleidung umgestellt. Man kann das ja mal bedenken. So. Kleidungsfragen bei Christen. Wie kriegt man das hin? Wie kriegt man da einen Bogen? Nun, Kolosserbrief bietet offene Tür. Zieht an. Zieht an. Was denn jetzt? Und jetzt will ich was sagen über unsere Erwählung. Zieht an als Heilige und Geliebte. Und dann kommen die Dinge. Wisst ihr eigentlich, worum sich's in eurem Christenleben, wissen Sie eigentlich, warum oder was in Ihrem Christenleben so die geheime Mitte ist, um die sich alles dreht? Könnten Sie da mal drüber nachdenken? Das wird jetzt den Abend überdauern sollen, aber könnten Sie mal vielleicht auch Ihren Ehepartner fragen, was sagst du denn eigentlich, worum dreht sich's in meinem Leben hauptsächlich? Was ist eigentlich so die geheime Mitte? Manchmal stößt man drauf, wenn einem irgendetwas genommen wird. Dann werden Menschen manchmal ausgesprochen ungemütlich. Über das, was man abwehrend verhandelt. man manchmal auf eine Spur, was einem fast unentbehrlich ist. Also was ist die Mitte? Weshalb sind Sie Christen? Warum wollen Sie es um jeden Preis bleiben, falls das so ist? Was ist es denn eigentlich? Man kann dann so, wenn man rumhört, sehr unterschiedliche Antworten hören, was denn nun die Mitte des christlichen Glaubens möglichst allgemeingültig wäre. Also manche sagen, was ein Christ tut, das wäre das Entscheidende. Das kann man vielfach hören. Also das wäre nicht so wichtig, was wir Christen sagen, sondern das, was wir wagen. Das wollen wir mal nicht so schnell abstreifen. Also vor allem, wenn man sich die Frage ja mal gefallen lassen muss, was habe ich denn aus Glauben im vergangenen Jahr gewagt? Was habe ich denn mal gewagt aus meinem Glauben? Gesagt habe ich wahrscheinlich viel, aber gewagt? Ich weiß noch gut, wie das in einer meiner früheren Gemeinden gewesen ist, als frühmorgens der Rektor der Schule zu mir kam, an einem Montagmorgen. Und dann war es noch kaum 8 durch und dann saß er schon bei mir im Studierzimmer. War knallrot, war furchtbar erregt. Und dann hat er mich angeschnauzt, was machen Sie eigentlich mit unseren Kindern? Wie meinen Sie das? Naja, und dann hat er erzählt, er wäre an diesem Morgen im Zimmer seiner älteren Tochter gewesen, die war damals 18, hat gerade Abitur gemacht, musste dann in die Nachbarstadt fahren, dort die Klausuren schreiben. Und da war er in ihr Zimmer geraten und hat auf ihrem Bett, auf dem Deckbett, eine aufgeschlagene Bibel gefunden und davor waren 2 Kuhlen in der Decke. Wissen Sie, woher die Kuhlen stammen? Das ist nicht vom Herr Kuhlenkampf, sondern die hat er gebetet, ja? Okay. Und das hat er rekonstruiert und dann ist ihm auf Schwäbisch der Spunden ausgefahren.
Was?
Na, ist ihm der Seier aus. Okay. Der Andreas ist noch so jung, er wird es noch lernen. Also er hat sich aufgemacht und ist ins Pfarrhaus gekommen und hat mich angeschnauzt, was machen Sie eigentlich mit unseren Kindern? Unsere Kinder sollen zuerst mal was werden. Da habe ich gesagt, ja, darum geht es mir, glaube ich, auch. Unsere Kinder sollen was werden. Und dann kam aber sein Hauptvorwurf, deshalb erzähle ich das. Dann hat er gesagt, wissen Sie, Sie mit Ihren christlichen Theorien, meine Frau schickt wenigstens Pakete nach Polen. Und was machen Sie? Damals war gerade so eine Polenkrise und die Leute haben Lebensmittel gesammelt oder irgend sowas, Kleidungsstücke und haben das nach Polen geschickt. Und seine Frau hat Pakete nach Polen geschickt. Und was machen Sie? Ich habe das nicht vergessen. Das sagen manche uns Christen ja nun auf den Kopf zu. Was tut ihr denn eigentlich? Was bei einem Christen rauskommt an Tätigkeiten, das ist der Testfall. Nicht das, was sie singen und sagen. Oder wieder andere sagen, das Zentrum des christlichen Glaubens, das sei sowas wie die kirchliche Bereitschaft. Also, dass man auch kommt, wenn es läutet. Dass man da ist, wenn der Herr Pastor zur Vollversammlung trommelt am Sonntagmorgen. Dass man die Plätze besetzt bei der Bibelstunde. Dann ist das gut. Dann ist das christliche Leben in Ordnung. Das sagen vor allem auch Hauptamtliche, Pfarrer und Prediger. Wir haben das ausgesprochen gerne, wenn die Plätze besetzt sind. Und wenn einer regelmäßig kommt und hier seine Sache dann absitzt, dann kann er in aller Regel auch erwarten, dass wir ihn in Ruhe lassen mit unserer Kritik. Weil er zeigt ja nun seine gute Christlichkeit, indem er einfach da ist. Oder wieder andere sagen, das Zentrum des christlichen Glaubens ist, man muss diese Welt warnen, der erhobene Zeigefinger wäre es. Man muss ihr sagen, es ist jetzt Endzeit, die Welt geht vor die Hunde, gibt 8 und sowas, Vollbremsung rein, Backenbremse, es muss jetzt irgendwas und so. Oder das Soziale vielleicht. Ich hatte in meiner Vikarszeit einen mir lieben Kollegen, ich habe ihn einfach sehr gern gemocht, der war glühender Maoist. Das ist schon ein Ding, wenn einer so evangelischer Pfarrer werden will, aber der war glühender Maoist. Der hat mit seinem Geld, mit seinen Moneten, der hat Mao-Bibeln gekauft und verschenkt, wie ich in meinen besten Zeiten Traktate verschenkt habe, die ich nicht mal gekauft habe. Der war so entzückt davon, von dieser großartigen Art des Mao, der da über Land gezogen ist und hat der armen Bevölkerung geholfen und so. Okay, und ich hatte ihn trotzdem gern. Lag übrigens auch daher, dass wir manchmal zusammen gekickt haben. Kleriker, da hat es auch eine Menge unsportliche Leute dabei. Und wenn wir in einer Mannschaft waren, er hatte einen starken linken Fuß, ich einen starken rechten Fuß, dann war das immer, jetzt kommt wieder so ein schwäbischer Ausdruck in den Rest, da war das Ekmäts Wiesle. So, und so haben wir uns gut verstanden, nur an einer Stelle gab es regelmäßig Krach, und das war, wenn wir die Bibel aufgeschlagen haben. Dann konnten wir nicht zusammenfinden. Und eines Tages hat er mich angerufen und hat gesagt, sag mal, was ist das denn eigentlich? Wir verstehen uns meistens gut. Warum kriegen wir eigentlich immer Krach, wenn wir die Bibel lesen? Wir wollen doch dasselbe. Und dann sagt er, ich will das Soziale und du willst doch auch das Soziale, oder? Jetzt muss ich dazu sagen, ich mag das sogenannte Soziale tatsächlich. Ich habe einen Spaß daran, wenn es irgend geht, zu Menschen gut zu sein. Ich mag das, wenn Menschen sich in meiner Nähe auch wohlfühlen. Ich finde das wunderschön, wenn Menschen es wagen, in meiner Gegenwart auch Fehler zu machen. Wenn sie das wagen, das ist so ein Vertrauensbeweis. Weil sie dann ja nicht Angst haben vor mir, dass sie hinuntergenehmigt werden, weil sie jetzt einen Fehler gemacht haben. Ich habe Spaß am Sozialen. Aber ist das für mich der Punkt, weshalb ich Christ bin? Bin ich es deshalb geworden? Will ich es deshalb bleiben? Was ist es denn für mich? Nein, das Entscheidende für mich ist was anderes. Das Entscheidende für mich ist, ich sage es mal jetzt für mich, ich weiß mich von Gott erworben und gewonnen von allen Sünden. Ich weiß mich herausgerissen aus der Gewalt des Teufels. Ich weiß mich erwählt. Das ist alles Kolosserbrief. Ich weiß mich angenommen. Ich weiß mich herausgekauft mit Blut. Das ist für mich der Anfang und das Entscheidende. Gott sagt zu mir, ich habe dich lieb. Ich habe mich für dich zu Tode geblutet. Ich habe mir vorgenommen, aus dir mache ich noch was. Ich will aus dir ein Glanzstück machen, das im Himmel Lobgesänge entfacht. Denken Sie an die Engel, die sich freuen über einen Sünder, der Buße tut. Ich habe mich deiner erbarmt, sagt Gott. Ich habe dich angesehen und nun ist zwischen uns groß Fried ohn Unterlass. All Fehd hat nun ein Ende. Das gilt und ich will dich nie mehr loslassen. Ich habe an Gott eine Bitte, also eigentlich ist es eine doppelte Bitte. Die doppelte Bitte ist, lieber Herr, wenn es irgend geht bis an mein Lebensende, lass mich nie mehr ohne Glauben sein müssen. Ich hatte mal so eine Phase, über einige Monate, ich war damals schon Vikar, da konnte ich nicht mehr glauben. Ich habe mich schon erkundigt nach Berufswechsel, da konnte mir auch mein Seelsorger nicht helfen. Meine Frau konnte mir nicht helfen. Ich konnte einfach nicht mehr glauben. Es war wie einst, als ich kein Christ war. Und mir stand alles wieder zur Verfügung, was ich mir in Buch um Buch angelesen habe, was den christlichen Glauben widerlegen soll. Alles war präsent und ich kam nicht mehr raus aus diesem Loch. Wer das je durchgemacht hat, wenn man einmal glauben durfte und kann dann plötzlich nicht mehr, der kann die Bitte verstehen, lass mich bitte nie mehr ohne Glauben sein müssen, lieber Herr. Als er mir dann das Glauben dürfen nochmal geschenkt hat, habe ich das wirklich empfangen als ein Geschenk. Und seither weiß ich das jetzt. Glauben ist ein Dürfen. Gottes Gabe ist es, sagt der Epheserbrief. Gottes Gabe ist es, auf das sich ja keiner rühme über seiner Gläubigkeit. Und die zweite Bitte ist aber auch, dass ich so glauben darf, dass ich mich auch nun so sehe, wie Gott mich sieht. Gott sieht mich zwar auch mit meinen ganzen Sünden, da kann ich gerne drauf verzichten. Das würde ich ja nicht ertragen. Aber dass er mich auch so sieht, wie er mich als nun Erworbener und Gewonnener ansieht, als sein Kind, für das er aufs Äußerste gegangen ist, zu dem er steht, und dass er in den Himmel bringt, dass ich mich so sehen kann. Diese Bitte habe ich schon. Ich habe mal im Burgenland, Österreich, auf einem Sportplatz bei einem Gustav Adolf Fest predigen dürfen. Es war noch vor der Wende, da kamen noch die ungarischen gläubigen Frauen, die alten Frauen durch den eisernen Zaun, durch die Löcher. Es war ein wunderschöner Anblick. Diese einfachen Menschen mit ihren Kopftüchern, da saßen sie auf dem Sportplatz. Die hat die Freude an Römer 1,16, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus, nicht durch den Zaun getrieben. Die waren dann alle da. Und ich hatte über den Text zu predigen und habe dann so versucht, mein Bestes zu geben. Ich stand auf so einem Viehwagen, der war als Kanzel präpariert. So bei jeder Bewegung mit der Hand hat dann die Bodendiele so leicht gebebt. Und also so war das Ganze schon auch äußerlich dynamisch anzusehen. Aber vor mir, in der ersten Reihe, da wo Sie sitzen etwa, da saß einer, der hat geguckt, als hätte ich den, was weiß ich, mit der Wasserpistole angespritzt oder was. Der war nicht zu erheitern, der war nicht zu gewinnen. Ich konnte die schönsten Sachen auch von Gott sagen, wie eine beleidigte Leberwurst. Das ist mir dann im Laufe der Zeit dermaßen auf den Senkel gegangen, dass ich ihn angesprochen habe. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dann darf ich Ihnen das, was ich jetzt gerade aus dem Römerbrief versucht habe zu sagen, darf ich Ihnen das einfach mal persönlich zumünzen. Ich weiß nicht, wie Sie heißen, ich nenne Sie jetzt mal Joachim. Und dann habe ich ihn so angeguckt und habe zu ihm gesagt, Joachim, weißt du, wie Gott von dir denkt? Gott denkt von dir, da sitzt mein Joachim, schön, dass er da ist, den habe ich gemacht. Ich habe dich gemacht, Joachim, ich habe dich vor Ewigkeiten geplant und habe gedacht, einmal in der Geschichte der Welt, da braucht die Welt meinen Joachim. Gibt zwar viele, die so heißen wie du, Joachim, aber einmal soll die Welt dich haben, als mein Geschenk. Du, Joachim, du bist einzigartig, weißt du das noch? Du bist ein absolutes Original. Du bist unaustauschbar, du bist nicht ersetzbar. Wer dich kaputt macht, Joachim, der kann eines Tages nicht zu mir, dem lebendigen Gott, kommen und bei mir antreten und sagen, Joachim, Joachim, wen soll ich kaputt gemacht haben? Was für ein Joachim denn? Ich kannte 23 im Leben. Dann werde ich Gott sagen, ich meine nicht die Nummer 22, 17 oder 4. Ich spreche gerade von meinem Joachim, meinem Ebenbild. Was hast du mit meinem Ebenbild gemacht? Ich habe nicht gewusst, dass das der Ministerpräsident des Landes war. Aber vielleicht war es ja auch eine der letzten Gelegenheiten, dass ihm einer das mal so versucht hat zu sagen. Jetzt aber, wenn das gilt, und jetzt sind wir wieder hier bei uns, Kolosserbrief und so. Wenn das gilt, wenn wir das sind unter Gottes Augen, unersetzbar, unaustauschbar, seine Handarbeit und noch die Menschen, die er mit Blut erlöst hat. Jetzt frage ich euch, ihr lieben, guten, schönen, jungen Leute, sag mal, kann euch sowas eigentlich noch begeistern? Kann euch sowas noch freuen? Könntet ihr über sowas noch ins Loben ausbrechen? Und ich sag mal, es gibt eine Frömmigkeit, die lässt eine Freude auch an dieser Stelle nicht mehr zu. Gott sei es geklagt. Aber notwendig ist das nicht. Ich könnte auch fragen, wisst ihr noch, was euch am Anfang eures Christseins froh gemacht hat, falls das noch jemand weiß? Ich weiß nicht, wie Sie zum christlichen Glauben gekommen sind. Also, weiß ja nicht. Also, ich jedenfalls, ich bin ein Quereinsteiger im christlichen Glauben. Ich bin 20 Jahre locker und gut ohne ausgekommen. Ich bin aufgewachsen in einem Milieu, bei dem man gesagt hat, wer zweimal im Jahr zur Kirche geht, der ist fanatisch. Ich bin dann nicht zum Glauben gekommen, weil ich das Innere der Kirche so gemocht habe. Weil mir die Pfarrer so gefallen haben mit ihren schwarzen Talaren. Okay, ich habe dann später kennengelernt, schwarz macht schlank, das kann man immer brauchen. Aber das war für mich kein Grund, Christ zu werden. Auch nicht wegen der Lieder. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich das schon mal erzählt habe, aber ich müsste halt ertragen. Ich bin auch nicht wegen der Lieder Christ geworden. Ich habe als junger Mensch damals in einer Band gespielt. Da gab es noch kaum Bands, da gab es die Beatles und die Rolling Stones und uns. Als ich zum ersten Mal in einer christlichen Gemeinde war, da hat man dort gesungen, aus Jesu Name eins. Da stehen vielleicht scharfe Sachen. Also ich habe ja gar nichts gegen Jesu Name eins. Jesu Name nie verklinget und sowas, da stehen gute Sachen drin. Ich will nur sagen, das sind Welten. Ja? Wenn ich das heute meinem Sohn auf der Flöte vorspiele, dann kriegt er genauso einen Schock. Nein, nein, ich bin nicht wegen dieser Dinge zum Glauben gekommen. Auch nicht, weil es so toll ist bei den Christen und weil die so toll singen oder beten können und so. Meine Güte, ich weiß noch, wie das ein Schock, das war das erste Mal in einem christlichen Kreis. Man saß im Schlauch, so gruppendynamisch, vorteilhaft, wie nur was, so Spaghetti-Ordnung. Dann hat man sich unterhalten. Ich war der Einladung gefolgt, weil es Thema war, ob Tanzen Sünde sei. Ich habe damals getanzt wie ein Lump am Stecken. Habe gedacht, das wird ein fröhlicher Abend. Und dann am Schluss des Abends nach der Diskussion, ich weiß auch nicht mehr, hatte ich da verloren oder gewonnen, jedenfalls ich war ziemlich in der Minderzahl, dann wurde zum Gebet geblasen. Das habe ich noch nie erlebt. Und dann gab es irgendein geheimes Kommando und dann war ich der Einzige, der noch an Deck war. Die waren da in diesem EC-Jugendbund alle abgetaucht, waren alle an ihren Stühlen kniend und ich war der Letzte. Ich bin dann auch nach unten gegangen und habe versucht, mir irgendwas vorzustellen, Gruppenzwang und was da so war, was jetzt, wenn es jetzt zu mir kommt, das Beten. Es kam so im Minutentakt, kam es näher. Die Einschläge wurden immer dichter. Dann haben die mir natürlich x-mal mein im Kopf gesammeltes Material weggebetet. Also, das war nicht das Highlight, dass ich wegen dieser Formen Christ geworden bin. Wirklich nicht. Nein, ich bin Christ geworden, weil ich eines Tages nicht mehr abstreifen konnte, dass ich gerufen bin, gemeint bin und von diesem Herrn gewonnen bin, dem Herrn, dem ich noch nie was nachgefragt habe. Dass ich von ihm gewonnen bin und dass er meint, ich solle mich nicht verkrümmen in mich selber, sondern er wolle sich unter meine Last schieben und mich mit der Last tragen, als ich das gehört habe. Manchmal werde ich noch gefragt, warum ich gerne Christ bin. Ich sage es dann manchmal schon so, ja, vor allem wegen der Schuldfrage, vor allem wegen dieser glutvollen Macht des Gekreuzigten. Wegen dieses Herrn, der mich nicht mehr lassen will, wegen dieses Herrn, dem ich jetzt glaube, dass ich in seine Hände eingegraben bin, Jesaja 49, und dass mein Name vor ihm ist, wegen dem schon. Die ersten Christen übrigens, da war es auch so. Als die Gegner der ersten Christenheit überlegt haben, wie nennen wir diese komischen religiösen Typen, die es da jetzt neuerdings gibt, in Antiochia und anderswo, wie nennen wir die eigentlich? Also Juden sind es nicht. Aber so irgendwie hochgläubige Griechen sind sie auch nicht. Und römische Gottheiten verehren sie auch nicht. Was ist denn das für ein Club? Und dann haben die Außenstehenden gesagt, nennen wir sie doch Christianoi. Nennen wir sie Christen. Nennen wir sie zu Christus Gehörige. Denn der scheint's zu sein, um die sich alles dreht. Den suchen sie dauernd in ihren Gebeten. Zu dem gehen sie jeden Tag im Mahl des Herrn und lassen sich's in die Hände zusprechen. Das ist Christi Leib für dich gegeben. Das gibt's nur bei denen. Nennen wir sie Christianoi. Da wurden die Christen zum ersten Mal Christen genannt, heißt es in der Apostelgeschichte. Da wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Wegen der Sache von Golgatha also. Wegen der Erwählung. Ich wollte mit dem Kolosserbrief sagen, ich hinterlasse einen herzlichen Wunsch, Der herzliche Wunsch wäre, dass Gott uns allen noch einmal schenkt, dass wir uns als das wissen, wie der Kolosserbrief uns bezeichnet. Heilige, Geliebte und Auserwählte. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Und dann kommen die Imperative. Ich glaube, dass das der Christenheit dieser Tage ein unschätzbares Geschenk wäre, wenn wir uns nochmal als solche wissen könnten. Wenn unsere Seele das fassen könnte, wer wir sind in Gottes Augen, Auserwählte, unsere Erwählung, Geliebte und von Gott Gemeinte. Und das zu wissen, sage ich, und davon bestimmt zu sein und das in den Augen zu tragen und das in den Gefühlen mitzubringen, das macht unheimlich attraktiv. Das ist anziehend. Darum sagt Paulus, zieht das an. Das steht euch. Das macht euch totschick, wenn ihr wieder wisst, wer ihr seid. Und noch was? Wir haben doch noch, gell? So etwa 3 kriegen jetzt Jalousieschwierigkeiten. Ich hab's gesehen. Wir halten noch ganz kurz durch. Und dann ist gut. Was noch anziehend macht, im Text hier, Kolosser 3, 12 heißt, die Vergebung, sage ich auch nochmal. Vergeben passt zu den Christen und macht sie schön. Vergebt euch untereinander, sagt Paulus. Warum denn? Gleich wie Christus euch auch vergeben hat. Das heißt, es hat den Christus schon schön gemacht und attraktiv. Und bei euch wäre es auch so. Darum zieht das an. Zieht die Vergebung an. Ich weiß nicht, hat jemand auch mit mir zusammen manchmal Schwierigkeiten an dieser Stelle? Vergeben kann ja schwer sein wie Steine brechen, gell? Ich hatte nun vor 14 Tagen eine Woche, die mir gehört hat, eine Woche, die ich in der Stille verbracht habe, auch mit einem geistlichen Begleiter. Und wir stießen in dieser Woche, also ich lehne mich da jetzt weiter aus dem Fenster, wenn ich euch das sage, gebt mich damit auch in eure Hände. Und über dem Bibellesen und Schweigen in dieser Woche kam ich zu einer ganz seltsamen Entdeckung. Der geistliche Begleiter hat mich entlang geführt an einem Bild des Petrus. Geistliche Begleitung ist übrigens nicht so diese Pipapo-Seelsorge, sondern ist der Versuch, einen Menschen so zu verstehen, dass man ihn unter den Augen Gottes ansieht und ihm versucht dann einen Impuls zu geben aus dem Wort Gottes. Dazu muss man ganz fein hören. Das ist eine hohe Herausforderung für einen geistlichen Begleiter. Der meine hat gemeint, er solle mir Stellen aus Petrus sagen. Ich bin wieder drauf gestoßen, auf so die Last, die ich manchmal in mir trage, dass wieder mal die Angst vor Gott durchkommt, wo ich meiner eigenen Seele nicht traue. Meine Theologie ist eine Sache, aber das, was mein Gemüt darunter hat, wo ich nicht weiß, was ich heute Morgen gesagt habe, schon so, ob ich nicht immer noch dran bin, dass ich mich vor Gott durch Leistung definieren will. So, und wir sind drauf gestoßen über den Bibellesen, ich habe es ihm erzählt. Und dann gibt er mir einen Text, ich soll den Schalksknecht lesen. Habe ich den Schalksknecht gelesen, war zunächst ganz harmlos. Fängt an so mit Petrus, Herr, wie oft muss ich vergeben, 7-mal reicht das. Da klingt schon das ganze Fiese durch, gell? So, der hat gedacht, 7-mal, das muss reichen, ja, das ist dicke genug, oder? So, guck mal den Saftsack an, 5-mal habe ich schon, 7-mal mache ich, aber dann ist Sense hier. So, und dann hat Jesus ihm gesagt, 70-mal, 7-mal. Und hat ihm gleich darauf die Geschichte vom Schalksknecht erzählt. Das ist der Mann, der eine unermesslich hohe Schuld hatte. 1 Million oder sowas. Konnte nicht bezahlen. Dann ist er vielleicht zum ersten Mal zu seinem Herrn gegangen und hat gebettelt. Aufschub. Und dann heißt es, und der Herr erbarmte sich über ihn und erließ ihm die gesamte Schuld. Ihr kennt die Geschichte. Dann ging er raus aus dem Schuppen, traf auf einen, der ist ihm den millionsten Teil schuldig gewesen. 100 Silberdrachmen. Und dann heißt es, und dann hat er den gepackt und gewürgt. Und er hat ihn angebettelt auf Knien und er hat ihm die Vergebung nicht gegeben. Es heißt ausdrücklich, und er wollte nicht. Und bis dahin habe ich die Geschichte gelesen und dann war ich hell empört. Ich war einmal empört über die Tatsache, dass es sowas gibt, obwohl ich die Geschichte kannte. Ich raff das nämlich nicht. Warum hat der das nicht gemacht? das passt nicht in meinen Horizont. Das kriege ich einfach nicht auf die Reihe. So einen Typ habe ich auch nie kennengelernt. Wenn man gerade eben aus einer unermesslichen Vergebung kommt und im nächsten Moment, da haut mir einen anderen in die Pfanne, dass kein Auge trocken bleibt. Gibt es sowas? Ich kann mir es nicht vorstellen. Und dann hatte ich den Verdacht, dass mein geistlicher Begleiter mir diese Geschichte gegeben hat, weil er meint, ich wäre zu solchen Fiesigkeiten fähig. Und da war ich doch auf der Palme. Dann bin ich zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, also ich ziehe mir jetzt nicht jede Schlechtigkeit an. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es einen gibt. Ich habe noch nicht mal die Erinnerung. Ich weiß, es gab da mal was. Da habe ich lang dran geknabbert, 2 Jahre lang. Aber seither ist das nie mehr vorgekommen. Dann hat er nur ganz leise gesagt, manchmal ist der andere auch in einem selber. Und damit war ein Thema auf dem Tisch, mit dem habe ich nicht gerechnet. Aber da stimmt etwas bei mir. Ich bin mir selber immer wieder sehr ungnädig. Ich glaube, ich habe Mühe, mir selber zu vergeben. Ich will lieber tadellos sein. Ich will auch vor Gott tadellos sein. Ich streng mich auch an, dass das so ist. Und es fällt mir nicht leicht, zuzugestehen, dass ich es nicht bin. Und wenn Menschen darauf stoßen, ist mir das schon gar nicht recht. Und nun war ich mit einer Schattenseite meines Lebens auch aufgrund einer Bibelstelle konfrontiert. Das mit dem Vergeben, ist das denn so ein Klacks? Was halten Sie von dem Satz, die Gegenwart Christi in einem Leben macht diesen Menschen vergebungsfähig? Was halten Sie von dem Satz? Stimmt es? Die Gegenwart Christi im Leben eines Menschen macht ihn vergebungsfähig. Ja? Sagen Sie mal nicht zu schnell ja. Es müsste dann ja anders aussehen in unserem Zusammenleben mit den Menschen. Aber die Macht von Golgatha zeigt sich natürlich im Vergeben können. Manchmal allerdings braucht es seinen Weg. Und ich weiß noch, wie in einem Fall ich 2 Jahre etwa gebraucht habe, wo ich heiß dankbar war dafür, dass ich einen Beruf habe, der mich da stützt, indem ich doch fast täglich am Vaterunser vorbeikomme. Und dann habe ich jeden Tag das Vaterunser gebetet und hinzugefügt und für diesen Menschen, und ich will ihm vergeben, ich will. Da war meine Seele noch lange nicht disponiert dazu. Aber ich habe schon mal gesagt, dass ich das will. Und nach 2 Jahren war dann Ruhe. Ich habe es daran gemerkt, dass ich zum ersten Mal wieder Lust gehabt hätte, diesen Menschen zu treffen. Vielleicht ihm auch etwas Gutes zu tun. Vergeben ist wunderschön und macht einen Menschen attraktiv. Ich habe hier unter den Stichworten, die ich habe, aufgeschrieben, in einer sehr frommen Familie gab es mal einen ziemlichen Eklat. Das waren Leute, die in eine Gemeinschaftsstunde gingen und der Vater war Gemeinschaftsleiter. Und seine Tochter mit 17 ist schwanger geworden. Ey, ey, ey. Der junge Vater war 19 und er ging in denselben EC. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade an eine Anekdote gedacht, aber die erzähle ich lieber nicht. Gut, jetzt war in dieser Familie war es schlimm. Der Vater Gemeinschaftsleiter, dann diese Schande. Und das ist dann auch im Gemüt dieser Eltern ist das ganz furchtbar geworden. Wie waren sie denn jetzt da? Muss der Vater jetzt sein Amt aufgeben? Wie steht man da mit seiner ganzen christlichen Erziehung? Ist doch alles bankrott und so. Sind ein paar Monate vergangen. Mein Kollege, der dort Ortspfarrer war, der hat dann mal einen Hausbesuch gemacht. Die junge Tochter, die war dann schon im 5., 6. Monat. Man hat schon ein bisschen was gesehen. Und dann sitzt er da in der Küche bei der Mutter. Die Mutter ist in diesen Monaten wie erstarrt im Gesicht. Sie hat ganz schmale Lippen bekommen vor Kummer. Und dann saß er da und dann ging der Sturzbach über ihn rüber und so und sie hat diese Geschichte wieder erzählt und dann hat sie auch den Satz gesagt, das ist doch eine Schande. Das sind doch keine Christen mehr, die sowas tun. Und weil er, mein Kollege, da immer saß am Tisch und nichts geredet hat, dann ist der Zorn auch auf ihn runtergebrochen. Und dann hat sie ihn angefaucht. Jetzt sagen Sie doch mal was, Sie sind doch auch ein Mann Gottes. Und dann hat mein Kollege einen Moment Luft geholt und dann hat er gesagt, Frau Sowieso, dann will ich Ihnen jetzt zwei Dinge sagen. Also einmal, das ist jetzt nicht ganz leicht, was Sie da alle durchmachen, aber die Welt geht auch nicht unter von dieser Schwangerschaft. Und das Zweite ist, das letzte Wort des Evangeliums, liebe Frau Sowieso, heißt nicht, das ist aber eine Schande und das sind doch keine Christen mehr. Sondern das letzte Wort des Evangeliums heißt für einen, der Vergebung braucht, mein Kind, im Namen Jesu Christi, steh auf, deine Sünde ist dir vergeben. So heißt das Wort des Evangeliums. Und danach kann wieder gelebt werden. Diese Mutter hat dann später gesagt, dieses Wort ihres Ortspfarrers, das ein sehr direktes Wort war, das sei es gewesen, was sie bewahrt habe vor der Verbitterung. Vergebt einander. Man kann nicht Gemeinschaft leben wollen, ohne zu vergeben. Man kann nicht heiraten und Ehepaar sein wollen, ohne zu vergeben. Das ist die Hölle. Man braucht sich auch nicht zu befreunden oder zu verloben. Das geht nicht, wenn man nicht vergeben kann. Das geht in die Hosen. Man soll auch nicht Kinder haben wollen, wenn man nicht vergeben kann als Eltern. Und es ist für Eltern natürlich auch furchtbar, wenn man Kinder hat, die den Eltern nicht vergeben. Wir bekennen im Glaubensbekenntnis, dass wir glauben, die Gemeinschaft der Heiligen und wie geht's dann weiter? Die Vergebung der Sünden. Es ist ein bisschen auffällig, dass das beides gerade beieinander steht. Die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden braucht. Die Frage ist, ob wir damit anfangen wollen. Mein geistlicher Begleiter neulich hat mich rigoros angepackt. Ich habe ihn so ein paar Sachen gefragt, wie das ist, wenn einer nicht kann und so. Und dann hat er mir nur mit dem Wort des Evangeliums geantwortet und hat gesagt, darf ich Sie bitte ganz klar darauf hinweisen, hier steht, und er wollte nicht. Und die Perspektive im Ausgang dieses Gleichnisses ist, dass dieser Mensch, der gerade eben noch die große Vergebung empfangen hat, denn den Peinigern vorgeworfen wird. So hoch hängt das Thema. Es ist eine Frage der Frömmigkeit, das heißt, welches Gottesverhältnis bei mir wirklich greift, ob ich ein Vergebender bin oder werden will. Aber Vergebung macht schön und Vergebung macht attraktiv. So, ich schließe, ich sage noch, attraktiv macht auch das Lob Gottes. Im Kolosserbrief hat es auch ein Lob Gottes. Und loben, wo lobende Menschen sind, da ist es einfach gut sein. Geistliche, liebliche Lieder steht hier. Was loben wir eigentlich? Und ich habe mir dazu geschrieben als Stichwort, was wäre, wenn wir anfingen, heute Nacht noch etwas zu loben? Nur mal anfangen. Wenn das zu den Dingen unseres Daseins gehören würde, die wir täglich üben. Ich trage fast immer einen Stein bei mir in der Tasche. Es gibt so viele Steine. Aber einen Stein in der Tasche zu entdecken, ist neben dem Geld immer etwas Besonderes. Den Stein zu entdecken, das heißt eigentlich, es ist die Erinnerung dran, dass jetzt im Moment gerade eine ausgezeichnete Möglichkeit wäre, Gott für etwas zu loben. Jetzt gerade. Was wäre, wenn wir das anfingen, wenn wir das Loben anfingen, als eine Art unseres Denkens zu machen? Wenn Begegnungen mit Menschen, auch mit den eigenen zu Hause, ganz oft beginnen, das kann ein stiller Vorgang sein, mit Gott, ich danke dir. Gott, ich danke dir für meine Frau, dass du mir gerade sie gegeben hast. Mensch, ich hätte doch an einer anderen landen können. Wenn ich bedenke, was ich als junger Bursche Gott für Vorschläge gemacht habe, wenn ich alles heiraten will. Wenn er diesen Stuss erhört hätte, meine Güte, ich habe die Damen ja dann später, als ich wieder mal in meine Heimat gekommen bin, manchmal kennengelernt. Ich wäre ja sowas von gegen die Wand gelaufen, dass er mir gerade die meine gegeben hat. Sowas Schönes. Oder für die eigenen Kinder zu danken. Kinder sind doch nicht nur das Ergebnis ihrer Pubertät. Natürlich. Wenn sie in der Pubertät sind, dann sind sie wie besoffen. Wenn die jeweiligen Damen unserer Familie, wir haben 5 Söhne und 4 Töchter, ich sage jetzt nicht, wie viele Kinder wir insgesamt haben. Wenn die Damen, also die Mädchen unserer Familie, die Pubertät durchlaufen, das ist ja der Horror. Was die in der Hochphase dieser Zeit zu mir sagen, das sagt kein Mensch auf der Welt zu mir. Will ich ihm aber auch geraten haben. Aber wenn dann dieses Jahr rum ist, dann wissen die oft nicht, was sie gesagt haben. Erinnern sich gar nicht an die Konflikte. Unsere Kinder, sie sind doch nicht nur die Summe ihrer Unarten. Sie sind die Träger eines Geheimnisses, das Gott schon in sie gesteckt hat. Sie sind die potenziellen Sitzende um den Thron Gottes. Sie sind diejenigen, an denen Gott seine helle Freude hat. Sie sind diejenigen, aus denen Gott wunderschöne Sachen machen kann und hat schon begonnen. Es ist eine Frage der Anschauung auch, wie ich sie sehe. Oder die Sache mit unserer Gemeinde und weiß nicht, wenn Sie zu einer Kirchengemeinde gehören, es ist so üblich geworden, jetzt so die Kirchengemeinden so fertig zu machen und die Pfarrer so runter zu putzen. Also wir haben bei der Liebenzeller Mission einen Sonderbeauftragten, der nur Pfarrer betreut. Der hat allein in Württemberg 300, 400 Pfarrer kennengelernt, die haben aber astrein das christologisch gleiche Bekenntnis mit mir. Wenn die sich jetzt in irgendein paar anderen Sachen unterscheiden, sollen sie doch. Aber das sind doch Schwestern und Brüder. Oder nicht alles schlecht machen lassen. Nicht immer reinfallen, nur wenn irgendwo gedruckt ist, dann halten wir den Daumen nach unten. Was soll das denn eigentlich? Morgen kommt einer von euch dran. Dass wir nochmal auch bei den Gemeinden, wo wir gehören, anfangen, das Loben als eine Art des Denkens zu machen. So der alte Tipp, man kann bei Dunkelheit mal um die Kirche herumstreichen, mit der Hand an der Mauer entlang und dann einfach mal sagen, Gott, ich danke dir. Diese Kirche ist 400 Jahre alt. In 400 Jahren hat man an diesem Ort das Evangelium weitergelesen. Ich stehe auf den Schultern derer. Wenn die nicht das Evangelium bewahrt hätten, hätte ich keins. Ich danke dir für die Menschen, die vor uns gelebt haben hier und gelesen haben. Ich danke dir für den Pfarrer, ich danke dir für den Prediger. Ich danke dir für die Gemeinschaftsstunden, ich danke dir für die Pfarrfrau, die manches tun muss und keiner sieht's. Ich danke dir für die Schöpfung, ich danke dir für den Herbst. Habt ihr noch gesehen, also jetzt hier in diesen Tagen hier um die La Höhe, da muss es ja auch wunderschön sein. Die Bäume sind extra mit bunten Blättern behängt worden. So was Schönes, Gott zu danken für sowas. Ach, und überhaupt vieles andere mehr. Jetzt danke ich euch auch fürs lange Zuhören. Wünsche euch eine behütete Nacht und Gott mit euch. Bitte? Ja, gern. Herr Jesus Christus, ich danke dir herzlich, dass ich nicht Sachen von dir sagen muss, die nirgendwo geschrieben sind, die nicht verbürgt sind, dass ich es mit dem Chor der Zeugen sagen darf und aus deinem Wort lesen darf. Du bist der Herr über alles. Ich bin des höchsten Herreneigentum und viele oder alle in diesem Raum auch. Und dass das so sein kann, dass dein guter Wille über uns ist, dass deine Erlösung über uns ist und uns in sie hineinziehen will. Dass du willst, dass aus unserem Leben noch etwas wird, was Frucht trägt, dass du so gute Absichten mit uns hast, dass heute Nacht noch deine Vergebung greift. Und dass wir auch freigesetzt sind zum Lob Gottes, dass das alles da ist für uns und uns gehört. Dafür von Herzen danke, vielen Dank. Amen.